Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, das in der Neuzeit und in Zeiten von Social Media immer wichtiger wird. Und deswegen haben wir ganz viele verschiedene E-Mails von euch bekommen. Viele Leute haben gesagt, wollen wir nicht mal über Konkurrenzdenken sprechen und oder über Neid. Die sind ja auch verwandt miteinander, die sind ja Cousinen, möchte man sagen, oder Cousins. Konkurrenzdenken ist durch Social Media ja ein sehr großer Faktor in unserem Leben geworden, sich zu vergleichen und zu denken, bin ich besser, bin ich schlechter, wo stehe ich da im Vergleich? Ne? Und wahrscheinlich wirst du damit in deinem Alltag auch öfter als Verhaltenstherapeutin konfrontiert sein, Mai Höeng, oder?
Ja, ich meine, die meisten Patienten, die nennen das jetzt nicht so explizit, dass sie sagen, ich leide so sehr an Konkurrenzdenken. Sie berichten eher so eine Minderwertigkeit, aber natürlich im Vergleich. Und dann geht es viel darum, dass wir nochmal schauen, ist denn dieser Vergleich überhaupt so, also kann man den überhaupt so bringen? Ist es realistisch und so weiter? Und dann versuchen wir das zu korrigieren, diesen doch oft verzerrten Blick.
Wie können wir achtsam damit umgehen? Schön, dass ihr bei uns seid. Herzlich willkommen. Ich mache es kurz mit unserer Vorstellung. Mai Höeng ist Doktorin. Sie ist Verhaltenstherapeutin und meditiert regelmäßig und ist eine Person, die Achtsamkeit in ihrem Alltag lebt. Und ich bin Diane Hielscher, Moderatorin, Autorin und auch ebenfalls Meditierende. Ich weiß gar nicht, ob das Wort so benutzt werden kann, aber ich habe es jetzt einfach so benutzt. Ich bin Meditierende oder wir sind das. Und viele von euch auch, wie wir wissen. achtsam@deutschlandfunknova.de ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreicht. Und wie gesagt, viele haben immer wieder gesagt, dieses Konkurrenzdenken, wie kann ich achtsamer damit umgehen? Wie kann ich es erstmal wahrnehmen? Wie du sagst, man nimmt es erstmal gar nicht wahr, sondern man nimmt es als diffusen Druck wahr.
Ja, ein Druck irgendwie performen zu müssen, nicht richtig auszureichen oder so. Also
nicht schön genug zu sein.
Genau, ja.
Nicht gut genug, nicht genug zu performen und so weiter. Jetzt gibt es aber wiederum absurderweise gerade bei so Plattformen wie Instagram die Gegenbewegung, dass Leute immer die ganze Zeit sagen, ja, hört auf, euch zu vergleichen. Und das machen sie aber bei Instagram, was okay ist, weil man ja quasi an dem Ort ist, der jetzt quasi das Zuhause vom Vergleichen ist. Und ja, wir wollen an dieser Stelle eben heute auch darüber sprechen. Schön, dass ihr bei uns seid. Schön, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Also erstmal kann man ja Konkurrenz und dieses Vergleichsdenken in allen Bereichen seines Lebens haben. Ne? Also als wirklich in jeder Rolle kann man sich vergleichen.
Ja, und ich finde, das wird viel zu selten irgendwie auch genannt. Oft wissen wir natürlich im Arbeitsbereich, im Kollegium, wenn es um Stellen geht oder so weiter, ne? Aber okay, was viele vielleicht auch kennen, noch unter Geschwistern natürlich, ne? Wenn man das Geschwisterkind irgendwie noch hat, aber auch in Partnerschaften, ne? Oder Freundschaften natürlich auch, ja. Aber gerade auch in einer Ehe oder so, irgendwie zu denken, oh, der hat irgendwie, vielleicht wird der mehr gemocht von den Freunden oder so oder ist irgendwie schlauer als ich. Und da in so eine offene Kommunikation zu gehen und vielleicht auch mal dem Partner, der Partnerin mal zu sagen, ey du, ich vergleiche mich echt auch manchmal mit dir und habe das Gefühl, dass ich diesen Vergleich auch oft verliere. Da gehört schon Mut dazu, finde ich.
Und wir können uns wirklich in der Rolle als Mutter, als Vater, als Bruder, als Schwester, als wirklich in jeder Rolle, die wir jeden Tag so haben, können wir uns vergleichen. Also nicht nur, ich sag mal, in den offensichtlichen, wie auf Arbeit oder eben Aussehen, ist ja auch jetzt, wie gesagt, bei Insta zum Beispiel das Ding so, wie sehe ich aus, bin ich hübsch genug, um ein Foto von mir zu posten und so weiter, sondern wirklich auch in allen anderen Rollen, in denen wir so drin stecken in unserem Leben. Deswegen ist, wenn man darauf mal achtet und achtsam da hinguckt, gibt es, sagen wir mal, sehr viel Stresspotenzial. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwo einen Bereich gibt, wo man sich nicht vergleicht. Mir ist jetzt gerade auf Anhieb, oder vergleichen könnte, mir ist irgendwie gerade nichts eingefallen.
Nee, also, selbst Achtsamkeitspraxis und Meditieren, da gibt es ja total viele Leute, die sagen, ja, ich kann nicht so gut meditieren, ich kann das einfach nicht, du kannst es bestimmt voll gut. Und dann ist man sofort wieder in einem relativ abstrakten Vergleich drin, weil niemand weiß ja, wie zum Beispiel wir beide meditieren.
Ja.
Und ob wir das also jetzt besser können.
Genau. Ich möchte nur mal sagen, auch nach jahrelanger Übung, ich hatte das heute Morgen wieder. Ich saß in der Meditation, mir sind die Gedanken wieder reingeschossen und ich habe gedacht, boah, es ist gerade echt ein bisschen anstrengend. Ich mache es halt trotzdem als meine Routine, aber ich habe mich auch so gefühlt wie, ja, war jetzt irgendwie der erste Tag, irgendwie noch nichts gelernt und das ist aber normal, ja, sich da nicht so fertig zu machen dann auch, ne?
Absolut, das ist ganz, ganz wichtig und auch, oh Mann, auch, weißt du, ich mache ja viel Yoga, erzähle ich ja hier auch schon seit 3 Jahren, ich liebe Yoga und probiere verschiedene Studios aus, bin ja auch an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Städten unterwegs und so. Und leider ist es ja auch im Yoga ein Riesending, natürlich. Guck mal, kann ich meinen Fuß hier hinter den Kopf machen und du nicht und so. Also von daher, ja, mir fällt auch tatsächlich kein Bereich ein. Mann, ey, das ist ja schon ein bisschen anstrengend. Aber gut, wir können da achtsam jetzt hingucken und achtsam damit umgehen und achtsam darüber sprechen an dieser Stelle. Also wir können gucken, wenn wir also in diesem Konkurrenzdenken drin sind oder im Vergleichen, wie sich das zeigt und was das mit uns macht, ne?
Ja, und das zeigt sich, denke ich, doch bei allen auch sehr individuell. Also ob es direkt irgendwie so ist, oh Gott, man fühlt sich sehr, sehr minderwertig und schlecht. Also als Gefühl, vielleicht auch Neid, Ungerechtigkeitsempfinden oder so direkt schon in dieser ekelhaften Missgunst ist, boah, dem gönne ich das mal gar nicht. Oder auch so Wutgedanken schon so direkt. Also ist sehr, sehr unterschiedlich, hat ja auch viel mit unserer eigenen Biografie und unseren Erfahrungen zu tun. Oder ob es sich auch körperlich zeigt. Also sei es, dass man anfängt, irgendwie sehr nervös zu werden oder so eine Schwere auf der Brust. Also je mehr wir uns selbst kennen und unsere ersten Signale, desto eher können wir halt auch dagegen steuern oder es halt einfach beobachten und dann wird es ja auch geringer. Aber es ist nicht bei jedem das Gleiche.
Genau, wir können gucken, was steckt da vielleicht dahinter? Wo kommt das her? Wo ist die Wurzel auch, ne?
Ja, und auch da spielt natürlich auch unsere Erziehung oder die Sozialisation eine wichtige Rolle. Also beispielsweise in kollektivistischen Kulturen, wie zum Beispiel asiatischen Ländern, südostasiatischen Ländern, zum Beispiel jetzt Vietnam. Da ist es halt so, da wird man halt ständig mit der Gruppe verglichen, ja, weil das Individuelle da nicht so wichtig ist, halt wie die ganze Gemeinschaft. Und ich kenne das total aus meiner Erziehung. Also immer, wenn ich irgendwie mit Noten nach Hause kam, was ist der Notenspiegel? Freundin und die, was hat die bekommen und so, ne? Und das kann das natürlich auch sehr, sehr verstärken, dass man immer wieder in den Vergleich geht, weil man es einfach so gelernt hat.
Ach so, mit der Gruppe, okay, bist du schlechter als der Durchschnitt oder besser als der Durchschnitt?
Genau.
Okay. Und in so individualistischen Kulturen wie, ich sag ja jetzt mal ganz grob, der Westen, also sei es USA oder Europa und so weiter, da geht's um das Individuelle. Also da geht's eher, da vergleicht man sich wahrscheinlich dann weniger mit der Gruppe als wirklich mit der Person, wo man besser sein will.
Ja, oder vielleicht auch mit sich selbst eher so, ne? Wenn man, also meine Eltern, die hätten niemals sowas gesagt wie, vor einem Jahr hattest du ja dies und das und jetzt bist du so, sondern die haben immer geguckt, ja, wie war es mit der Klasse oder so, mit den anderen Menschen und in dem Individualistischen, dann ist es halt schon so, dass man vielleicht auf das Individuum so guckt, ja. Mhm. Weil man kann sich auch mit sich selbst vergleichen.
Ja. Das ist aber doch eher gesünder, oder? Also ich meine, ich kann doch jetzt sagen, ey, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr oder letztes Jahr so viel gelernt. Ich bin stolz auf mich, weil ich finde, ich bin besser als letztes Jahr. Einfach, weil ich wahnsinnig viel Erfahrung gemacht habe und wahnsinnig viele Sachen gelernt habe.
Wenn man den Verlauf sieht, denke ich auf jeden Fall, dass es gesünder ist. Nun will ich jetzt nicht so sagen, dass alles, was kollektivistisch irgendwie so ist, dass der Vergleich negativ ist, weil das hat natürlich auch positive Aspekte, dass man einfach an die Gemeinschaft so denkt, ne? Man muss halt immer nur gucken, wann machen Vergleiche überhaupt Sinn, weil es gibt einfach bestimmte Dinge, da kann man sich nicht vergleichen. Ne? Da nützt es auch nichts, sich mit sich selbst zu vergleichen oder mit anderen, sondern einfach nur zu gucken, okay, wie ist es jetzt, wie fühlst du dich jetzt, anstatt immer so zu gucken, ja, wie war es in der Vergangenheit und so. Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber was ist denn dann gesunde Konkurrenz versus ungesunde Konkurrenz? Also ab wann ist es denn ungesund, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Tischtennisspielerin bin, dann will ich natürlich gewinnen. Das heißt, ich will besser sein. Das heißt, es gibt eine Konkurrenz zwischen mir und meiner Mitspielerin. Das ist ja erstmal normal.
Ja, und das ist auch eine Tatsache. Wir wollen uns ja keine Welt wünschen, wo das irgendwie nicht möglich ist. Und das Positive natürlich auch an der Konkurrenz oder an diesem Denken ist, es pusht uns ja auch, ne? Und wenn wir dann an die andere denken, denken wir, okay, dann muss ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr trainieren. Und das würde ich sagen, ist auch gesund. Also wenn es uns anspornt, wir in der Motivation sind, vielleicht auch kreativer sind oder in einen eigenen Reflexionsprozess gehen, wo wir uns einfach bewusst werden, hey, ich wusste gar nicht, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ziel für mich oder ein wichtiger Wunsch. Das passiert ja manchmal erst durch den Vergleich, weil vorher dachte man so, ist ja nicht so wichtig. Aber dann in dem Moment, wo man dann in der Situation ist, denkt man, ja, okay, ist doch wichtig. Also das würde ich sagen, ist alles gesund und man macht sich halt nicht fertig. dieses Negative der Konkurrenz ist halt, wenn man anfängt, denke ich, sehr sich auf die andere Person zu fokussieren, nur noch an der anderen Person ausrichtet. Hauptsache, ich bekomme gleich so viel Lob wie die andere Person und man geht gar nicht mehr nach seinen eigenen Zielen. Also es geht nur noch um die Sache, ne? Also gar nicht mehr so sehr um die eigenen Ziele. Oder wenn man anfängt, natürlich auch so richtig missgünstig zu werden, über die andere Person zu tratschen, sabotieren. Das auf der Arbeit passiert das leider ja auch, was Patienten mir auch immer wieder mal erzählen. Oder Erfolge von anderen Personen einfach auch zu verharmlosen, wenn es einfach wirklich ein Erfolg war, ne?
Und ich musste gerade an Teams und Unternehmen denken, als du gesprochen hast, weil es ist ja auch, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, gesunde Konkurrenz, wenn wir als Team sagen, okay, habt ihr nicht noch eine bessere Idee? Fällt uns noch was Besseres ein? Können wir noch kreativer für unsere Kunden da sein? Können wir irgendein cooleres Produkt entwickeln? Können wir irgendeine bessere Dienstleistung an den Start bringen? Einfach, um besser zu sein, weil wir da Bock drauf haben, weil wir für das brennen, was auch immer wir machen, wenn wir ein Produkt herstellen oder eine Dienstleistung an den Markt bringen. Ja, da kann man ja auch gesund rangehen und sagen, ja, aber wir sind vielleicht nachhaltiger oder wir haben die bessere Lösung gefunden oder unsere Produkte sind regional, aber dafür oder. Ne? Also da immer wieder reinzugehen, finde ich jetzt in der Wirtschaft zum Beispiel total wertvoll, wenn man guckt, wie können wir besser sein. Da ist aber genau das, was du auch gesagt hast, ungesunde Konkurrenz, wenn man sagt, ich möchte besser sein als Wettbewerber XY. Und zwar nur aus dem Grund, weil ich besser sein möchte als Mitbewerber XY. Sowas, das fällt mir immer ein. In irgendwelchen alten Serien oder Filmen gab es dann immer so, ne, so einen Wirtschaftskrieg oder irgendwas, wo dann, wo Leute dann so verbittert sind. Und das wiederum gilt ja auch für die Berufswelt genauso wie für die private. Also wenn wir nur morgens aufstehen, um besser zu sein als eine andere Person oder eine andere Firma, dann werden wir, glaube ich, sehr schnell verbittert, ne?
Ja, und also wir verlieren dann auch einfach unsere eigenen Bedürfnisse und Werte aus den Augen. Und dann denke ich auch, was für eine Verschwendung von Energie, wenn es einem nur noch darum geht, irgendwie besser zu sein, aber man selbst verliert sich und seine eigenen Wünsche aus den Augen. Also das ist so.
Ja, und da können wir eben auch achtsam hingucken und gucken, okay, wie fühlt sich denn das jetzt an? Wenn ich mich jetzt zum Beispiel vergleiche mit irgendwem und ich fühle mich schlecht oder wenn ich irgendwie in Konkurrenzdenken bin, wie genau fühlt sich das an? Also ist es wirklich aus mir heraus, weil ich gerne etwas machen will, was wirklich cool ist, weil mir das Spaß macht? Und also ich ja als Hedonistin nehme ja oft als inneren Kompass dieses Gefühl von, fühlt es sich schön an und warm und cozy? Und wenn ich sage, ich möchte das lernen oder das machen, einfach weil ich das möchte, weil mir das Freude bereitet, dann ist das ja was ganz anderes als, ich möchte das machen, um besser zu sein als XY. Es fühlt sich ja ganz anders an, oder? Also in eurem Bauch oder in eurem Hals oder in eurem Herzen oder in eurem linken Zeh, keine Ahnung, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also es ist ja eine ganz andere Gefühlssituation, aus der heraus man agiert, ne? Und ja, bleiben wir mal beim Konkurrenzdenken. Was beeinflusst das noch? Nämlich Dinge in uns drin, ne?
Genau, also natürlich der Selbstwert kann das auch beeinflussen, ne? Wenn wir nicht so ein stabiles Selbstwertgefühl haben, dann neigen wir natürlich eher in den Vergleich zu gehen, ne? Weil wir einfach nicht genau wissen, was sind denn meine Fertigkeiten, was sind denn meine Stärken, aber natürlich auch meine Schwächen. Und wenn wir immer nur denken, wir sind von Schwächen oder Ungenügendsein gekennzeichnet, dann müssen wir immer nach außen gucken und schauen, okay, was sagt die Person, wie ordnet sie das ein und vergleichen uns. Ja.
Das ist aber auch nicht so einfach, ne? Also da auch achtsam mit umzugehen. Hast du da ein paar Tipps?
Also ein Tipp finde ich, natürlich ganz viel Journaling, natürlich das, was du auch oft sagst, ja, dass wir uns einfach auch vergegenwärtigen, was sind denn Dinge, die uns einfach liegen, wo wir einfach schon eine Entwicklung gemacht haben, wo sind auch unsere Entwicklungspotenziale noch? Also es ist ja auch sehr schwer bei Dingen zu sagen, okay, an dem Tag hast du es fertig gelernt und da bist du perfekt. Also das gibt's ja eh nicht, ja. Und dann auch, dass wir uns wirklich darin üben, diese Stimme des inneren Kritikers mal so zur Seite zu schieben und dann so eine wohlwollende Stimme wirklich aufbauen. Also sei es über Mitgefühlsmeditation, Selbstmitgefühl, aber uns auch einfach wirklich selbst loben, in den Spiegel gucken und sagen können, hey, das war echt cool, ja, dann wären wir auch unabhängiger, weil so warten wir immer auf das Lob von anderen Menschen und sind ein Stück weit auch abhängig davon. Ne? Also es ist, finde ich, wichtig, flexibel zu bleiben, ja, dass man einfach auch Feedback bekommt von anderen Menschen, ist sehr, sehr wichtig, das anzunehmen, ob es positiv oder negativ ist, aber sich selbst halt auch so zu sehen, ne? Also nicht nur das Negative immer herauszuposaunen in den Spiegel, sondern auch das Positive sagen zu können.
Und was mir noch eingefallen ist, tatsächlich die Frage, ist das wirklich, 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 wirklich wichtig? Mhm. Also gerade, wir haben ja auch schon über Abschied und Tod und so weiter gesprochen, gerade wirklich, wenn man das so ganz viele Sachen wirklich vergleicht im großen Ganzen und wenn man unsere Mortalität, unsere Sterblichkeit immer wieder sieht, finde ich es ganz, ganz wichtig zu sagen, ist das wirklich wichtig. Also weil zum Beispiel, wenn ich mich vergleiche, ja, es hilft ja ganz oft auch ganz, ganz konkrete Beispiele zu haben. Ich zum Beispiel hatte noch nie perfekte Haut in meinem Leben. Ich habe immer hier irgendwas und da eine rote Stelle und da mal einen Pickel und weiß der Teufel. Ich werde, keine Ahnung, wahrscheinlich auch nie perfekte Haut haben. Und wenn man ein Selfie macht oder ein Gruppenfoto und dann denke ich immer, oh Mann, wieso habe ich nicht perfekte Haut? Wieso haben alle perfekte Haut? Und ja, das macht mich dann manchmal traurig, weil ich auch gern perfekte Haut hätte. Aber die Frage ist, ist das wirklich, 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 wirklich wichtig? Also ist es wirklich existenziell wichtig? Also ist es so wichtig, dass ich deswegen jetzt irgendwie den ganzen Tag traurig bin? Und da zum Beispiel ist bei mir in diesem Fall die Antwort, nee, eigentlich nicht.
Genau. Also da gibt es ja auch Übungen in der Psychotherapie, beispielsweise diese Grabsteinübung, wo man sich vorstellt, das, worüber man sich so sehr sorgt, würde auf dem Grabstein stehen beispielsweise. Sie hat ihr Leben lang damit verbracht, sich Sorgen über ne, die Haut, das Hautbild zu machen. Ne? Will man wirklich dafür gesehen werden oder ist es einem wirklich so wichtig? Das kann auch nochmal helfen, dass man sagt, so nee, eigentlich ist es nicht so wichtig. Oder bei mir war es so, also es ist nicht so, dass ich Sport hasse oder so. Ich mag bestimmten Sport, aber Ballsport an sind für mich ganz grausig. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, nee, ich muss das jetzt lernen. Ich muss irgendwie Basketball spielen können und dachte so, nee, ich lasse es los. Ich muss niemals mit Bällen umgehen können. Also ich kann sie wegschubsen von mir und andere sollen damit spielen.
Aber hat dich das irgendwie gequält, ja, dass du da nicht so...
Ja, ja. Oder auch Mathe, ne? Ganz ehrlich. Also Asiatinnen...
Du bist so Psychologin. Du ja, und ich habe es doch geschafft. Mathe machen.
Ich musste es machen, aber ich konnte es echt nicht gut. Also es war eine ganz große Qual für mich, ja, muss ich an der Stelle wirklich sagen, Statistik und so ganz schrecklich für mich. Und es gibt halt dieses Stereotyp bei AsiatInnen, ja, ich will es an dieser Stelle nicht reproduzieren, aber ich muss es euch teilen, sonst wisst ihr nicht, was damit gemeint ist, dass die gut in Mathe sind und die können halt gut Sport, so, ne? Und ich war so, ich hasse Mathe, ich kann es nicht, ja, und ich kann auch keinen Sport, wer bin ich?
Also bist du quasi gegen das Stereotyp, bist du genau voll. Das Gegenteil. Teil so.
Genau. Ihr seht, man kann die Ziele erreichen, auch ohne, aber ich wollte ja nichts Sportliches machen, aber man kann auch Psychotherapeutin werden, auch wenn man Mathe unglaublich hasst.
Ja. Okay, also du hast auch eine Studie mitgebracht, eben wie wir von freundlichem Neid oder beziehungsweise wie wir bösartigen Neid erkennen oder worum geht's da?
Genau. Überhaupt diese Unterscheidung, dass es freundlichen Neid versus bösen Neid gibt, das fand ich interessant. Das ist eine Studie aus den Niederlanden von Van der Ven an der Universität Tilburg, 2009 erschien die. Und da haben die nochmal gesehen, dass es in unterschiedlichen Sprachen auch diese wirkliche Unterscheidung gibt zwischen freundlichen Neid versus bösem Neid. Also wir kennen ja nur das Wort Neid, zum Beispiel im Niederländischen, Polnischen oder in Thai. Und freundlicher Neid ist, wenn man motiviert ist, wenn man angespornt wird, den wahrgenommenen Unterschied zwischen einem selbst und der anderen Person zu verringern, also zum Beispiel trainieren gehen oder so, und das als eine positive Challenge sieht und sich halt wirklich anstrengt. Ne? Und das passiert halt immer, wenn wir denken, der andere hat halt auch diesen Vorteil auch verdient, also der hat halt besser trainiert und ist halt auch gut da drin. Ne? Bösartiger Neid ist, wenn man versucht, diesen wahrgenommenen Unterschied zu verringern, indem man den anderen halt wirklich runtermacht, also zum Beispiel Gerüchte verbreitet. Oder sowas wie so, das hat er doch nur abgeschrieben und so, stimmt doch alles nicht. Und das ist dann, wenn wir glauben, der andere habe es irgendwie nicht verdient, ja. Und dann gehen wir halt auch in dieses Konkurrenzdenken. Und diese Studie, die hat halt untersucht bei Studierenden, dass sie sich erinnern sollten an Situationen, wo sie zum Beispiel freundlichen versus bösartigen Neid gefühlt haben. Und anschließend sollten sie eine Denkaufgabe lösen. Und das Ergebnis zeigt dann, die Studierenden, die den freundlichen Neid verspürten, waren einfach viel besser in der Denkaufgabe als die anderen, die den bösartigen Neid verspürten. Also das heißt, Leute, gönnt einander, es bringt auch letzten Endes mehr, ja.
Und es bringt für uns etwas, wie wir denken, und wir können ja unsere Gedanken beobachten und können damit umgehen und gucken, okay, warum bin ich denn jetzt so gemein oder warum spüre ich denn bösartigen Neid? No judgment hatten wir alle mal, glaube ich, in unserem Leben. Ja. Aber man kann es auf jeden Fall beobachten und sagen, aha, woher kommt denn das? Und wie wäre es denn, wenn es sich anders anfühlen würde? Oder was würde ich denken, wenn ich anders denken wollen würde? Und diese Studie, finde ich, zeigt sehr schön, dass die Disney- und Pixar-Filme recht haben. Weil es ist doch so immer dieses, die Guten, die Netten, weißt du, die dann so ja. fremde Leistung anerkennen können. Die sind dann die Guten, die am Ende gewinnen und so. Und diese Bösartigen, die immer so in bösem Neid versinken, so, die verlieren dann am Ende. Da freut man sich dann als Zuschauer natürlich auch. Und diese Studie, finde ich, hat nochmal sehr schön gezeigt, dass die Disney- und Pixar-Filme recht haben.
Ja.
Dass es für uns also gesünder und besser ist, eben eher freundlichen Neid zu empfinden quasi.
Ja, definitiv. Und ich finde, das Denken ist gerade beim Neid so wichtig. Also, dass wir nochmal gucken, was sind denn die Grundannahmen, die da drunter sind. Beispielsweise, wenn wir denken, es ist viel zu wenig da, da sind nicht genug Ressourcen. Oder wenn du etwas bekommst, dann schließt es mich aus, dann bekomme ich weniger von dem Stück Kuchen. Da fängt es halt schon an, ne? Dass wir wirklich hinterfragen, stimmt das eigentlich überhaupt? Weil wir sollten uns daran erinnern, dass wir ja wirklich alle soziale Wesen sind. Und es liegt auch in unserer Natur, gemeinsam zu arbeiten, kooperativ zu sein und dass wir in der Regel, wenn wir mal so zurückblicken, wenn wir kooperiert haben, als Menschheit, als Gesellschaft viel mehr erreicht haben, als wenn wir mit den Ellenbogen ausgestreckt irgendwo ja versuchen, im Alleingang was zu machen, weil in der Herde sind wir stärker, Leute.
Und vor allem auch das sind ja alte Narrative aus vielen Filmen und Serien. Da müsst ihr auch mal achtsam drauf achten, jetzt wo ich euch diesen Floh ins Ohr setze. Die Narrative sind ja, es kann nur einen geben. Ganz oft. Also es kann nur einen Gewinner geben oder eine Gewinnerin. Das heißt, wenn ich gewinne, dann musst du verlieren. Ergo möchte ich, um zu gewinnen, dass du verlierst. Ihr müsst mal wirklich Filme darauf abklopfen. Das ist etwas, was ganz fest in unseren Köpfen drin ist. Und ich beschäftige mich ja auch ganz viel mit Transformation und neuen Narrativen. Also welche Geschichten müssen wir uns jetzt erzählen, damit wir eine bessere Zukunft formen? Und da taucht immer wieder auf, eben bei Transformationsforscherinnen und Forschern, die Bücher genau darüber schreiben, dass wir die Narrative ändern müssen, wenn wir weiterhin friedlich auf dieser Erde gemeinsam leben wollen. Das heißt nämlich auch, dass der Mensch die Natur ja seit Jahrhunderten bezwingen möchte. Das heißt, dass wir Wälder und Meere ausbeuten, weil es kann ja nur einen Gewinner geben. Und wir müssen aber viel mehr neu denken, indem wir sagen, nein, nein, nein. Es kann ganz viel Win-Win-Win-Situationen geben. Wir können auf dieser Erde leben, genauso wie Garnelen, Bäume, Pflanzen, Lupinen, weiß der Teufel. Das geht. Das ist möglich, wenn wir anders denken. Wenn wir aufhören mit diesem, es kann nur einen Gewinner geben und sobald es einen Gewinner gibt, gibt es auch einen Verlierer und so weiter. Wenn wir einfach uns trainieren, immer wieder zu gucken, wie kann die Situation hier so sein, dass es uns allen gut geht und dass wir alle Gewinner sind.
Ja, ich finde das so, so inspirierend und auch wichtig, ne, das zu hinterfragen. Und wenn ich an die Kindheit zurückdenke, es gab ja dieses Spiel auch, ne, dieser Stuhltanz, ne, wo Stühle aufgestellt wurden. Es war aber immer einer weniger als Menschen, die da drum herum getanzt haben. Und wenn dann die Musik stoppte, dann musste man sich schnell drauf stürzen, einen Platz zu bekommen. Und das ist so ein Bild irgendwie, was mir so kam bei der Vorbereitung, dass wir immer denken, es ist nicht genug da. Ich meine, wir können uns alle auf dem Boden sitzen, dann wären wir auch, hätten wir einen Sitzplatz und müssen nicht auf diesen Stühlen sitzen. Aber so wachsen wir halt auf mit diesem Bild und auch jetzt selbst als eine Person mit Migrationsgeschichte. Ne? Ich denke auch Frauen, die dann irgendwie denken, hey, es gibt da irgendwie nicht genug Plätze, da sind irgendwie nur die Männer, man muss sich irgendwie dann diesen Platz erkämpfen und dann auch noch mit Migrationsgeschichte. Aber ich denke immer, wenn wir einen Weg gehen, ja, und wir sind dann dort, dann gewinnen wir ja alle auch, also als ganze Gruppe einfach, ne? Und dann auch zu sehen, hey, eine Person hat diese Position bekommen, die hat auch hart dafür gearbeitet, die hat bestimmt Erfahrungen gesammelt und auch Fehler gemacht, dann können wir alle doch auch davon lernen, damit wir diese Fehler nicht noch einmal machen, ne? Also wirklich so zu sehen, wenn jemand da irgendwas schafft, ne, das ist nicht der einzige Platz, dazu ist die Welt, das Universum einfach viel zu groß, es gibt viel zu viele Nischen, da sollten wir uns auch nichts zu wichtig nehmen, ja, es gibt einfach so viel Platz und wir können wirklich voneinander lernen, aber sich auch immer wieder daran zu erinnern.
Und wir können ganz, ganz achtsam in die Empathie gehen, wenn wir wieder in Neid oder Konkurrenzdenken gefangen sind und denken, oh, wieso hat XY das und ich nicht, dann können wir da ganz empathisch sein und sagen, wie geht's denn XY? Wahrscheinlich ist diese Person sowieso nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt. Wir sind alle Menschen und genau wie du sagst, dann ist das die Nische und dann habe ich dafür das und dann, es ist alles immer irgendwie ausgeglichen und niemand ist immer perfekt glücklich, niemand kann immer perfekt meditieren oder irgendwas, sondern wir sind alle Menschen, es gilt immer, wir haben alle, das Leben ist eine Achterbahn, wir haben alle Schmerz und Trauer erlebt in unserem Leben, da wirklich einfach dieses Gefühl von dem Menschsein an sich zu haben, das ist eben nicht, und ich glaube, also mir ging es so, als ich sehr jung war, dass ich wirklich dachte, es gibt perfekte Menschen. Und je älter ich werde, desto mehr ist mir klar und je mehr ich mich natürlich auch hier in Achtsam oder mit all meinen Themen beschäftige, desto mehr ist mir klar, dass das natürlich Quatsch ist. Ja? Aber diese Annahme, alle anderen sind perfekt und nur ich kriege irgendwas nicht gebacken, die ist halt einfach falsch. Das ist eine falsche Annahme, die oft bösartigen Neid auslöst, die oft dafür sorgt, dass wir uns hilflos und dumm und klein fühlen, weil wir eine falsche Annahme haben und mit der in die Welt gehen oder unsere Social-Media-Kanäle checken. Mit der Annahme nämlich, dass alle anderen irgendwas auf die Reihe kriegen, was wir nicht auf die Reihe kriegen. Und das, finde ich, ist vielleicht auch, wenn wir hier über Gedanken und Metakognition sprechen, ein ganz wichtiger Gedanke, den wir vielleicht in dieser Folge auch erwähnen sollten. Eine Studie hast du aber noch mitgebracht, ne? Und zwar, wie Achtsamkeitstraining eben auf das alles einspielt quasi.
Genau, ja, die fand ich auch ganz spannend. Das war ein Achtsamkeitstraining, was mit wettkampfsbedingter Angst und Stress, der Zusammenhang wurde untersucht, bei Elite-Kampfsportlern. Eine Studie von Mehr Safar et al. 2019 erschien in der Physiology and Behavior. Und das ist ja oft so, SportlerInnen, die leiden unter dem Druck im Wettbewerb. Und in dieser kleinen Pilotstudie wurde untersucht, wenn man jetzt diese KampfsportlerInnen einteilt, die eine Gruppe erhält ein Achtsamkeitstraining, die andere nicht, hat das vielleicht eine Auswirkung auf diesen Druck, den sie verspüren. Ne? Das waren 26 KampfsportlerInnen, wirklich auf einem hohen Niveau haben die das gemacht, also auch beruflich. Und die haben dann ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining durchgeführt. Die andere war eine Wartekontrollgruppe, die mussten erstmal warten. Da wurde vor, nach dem Training und zwei Monate danach wurden Messungen unternommen, also wie achtsam sind sie, aber auch der Cortisolspiegel wurde gemessen. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass das Selbstbewusstsein und auch die Achtsamkeit signifikant höher war bei der Achtsamkeitsgruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Und auch diese wettbewerbsbedingte Angst, die sank. Und die Achtsamkeitsgruppe zeigte auch täglich einen geringeren Cortisolspiegel. Also das heißt, durch Meditation, Achtsamkeit können wir wirklich auch diesen Stress und diesen Druck, der damit einhergeht, wirklich runterfahren und sind auch selbstbewusster.
Das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen an dieser Stelle nach dieser Studie, dass ich oft lese in der Zeitung oder online oder wo auch immer, ja, das ist halt so, Social Media sorgt dafür, dass wir alle zu Wracks werden, uns gegenseitig vergleichen, uns von Neid zerfressen und das ist eben so und da kann man nichts machen. Und wie oft, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, wie selbstwirksam wir sind. Wir sind Social Media und all diesem Ganzen, worüber wir gesprochen haben, dem Konkurrenzdruck, den Annahmen, die wir haben, es kann nur eine oder es kann nur einen geben, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Deine Studie zeigt so schön, dass wirklich wir das Cortisol-Level senken können. Wir können die wettbewerbsbedingte Angst senken, selber, indem wir selber uns dafür entscheiden, das in die Hand zu nehmen und achtsam mit uns umzugehen, eine Achtsamkeitspraxis wirklich jeden Tag zu trainieren und durchzuführen. Und dann müssen wir nämlich auch nicht sagen, ja, ich kann nichts dafür, weil Social Media prasselt ja eben auf uns ein. Und immer wieder, Mahjong, dein wundervolles Zitat, wir müssen der Bodyguard für unseren Geist sein. Wir können das machen. Und wir können einen Schritt weiter gehen. Es heißt jetzt auch nicht, dass wir alle nicht mehr Social Media benutzen sollen, dürfen oder weiß der Teufel, sondern dass wir trotzdem, obwohl wir Social Media benutzen, die Macht haben, unseren Cortisolspiegel zu senken und aufzupassen, wie oft mache ich das, wie lange mache ich das und wie benutze ich das. Also wem folge ich, mit welcher Intention. Das liegt alles in unserer Hand.
Ja, und es ist ein stetiges Training, ne? Also, aber erstmal müssen wir den Entschluss fassen, wir möchten etwas daran ändern und lassen uns nicht irgendwie so, keine Ahnung, von diesem Konsum so einlullen oder so. Wir können das entscheiden.
Genau, und denk dran, die Disney- und die Pixar-Filme haben recht. Also, in diesem Sinne, du hast uns natürlich eine Übung mitgebracht, weil, wie gesagt, Achtsamkeit ist keine intellektuelle Verständnissache, sondern ein Training. Worum geht's denn da heute?
Das ist eine Meditation, in der wir üben können, einfach großzügiger sein und auch unsere Mitfreude mit anderen zu kultivieren. Also, dass wir quasi dieses Konkurrenzdenken einfach ein bisschen ablegen.
Wir können uns alle gegenseitig helfen. Wir müssen in Zukunft noch viel, viel mehr als Menschheit zusammenarbeiten, wenn wir das hier alles wuppen wollen. Wir haben gar keine Wahl und wir können uns zwar dagegen wehren, aber besser wird es dadurch auch nicht. Und deswegen ist diese Folge ein Appell, wirklich zu gucken, wie können wir mit dem Konkurrenzdenken umgehen? Wie können wir mehr Win-Win-Situationen für uns alle erschaffen? Wie können wir mehr Empathie für uns selber haben, aber auch für andere und dadurch wiederum es uns besser gehen lassen, wenn wir uns austauschen miteinander und unsere eigenen Denkschablonen immer wieder hinterfragen, was eben auch dieses Konkurrenzdenken betrifft und diesen Neid und so weiter. Vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch gerne diese Folge teilt. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn da steht, am meisten geteilt.
Ja.
Es war auch eine persönliche Folge, finde ich, von uns heute sehr. Wir haben uns heute wieder mal sehr geöffnet.
Ja.
Ja, das macht ihr ja auch. achtsam@deutschlandfunknova.de. Ihr schreibt uns auch ganz wundervolle Dinge aus eurem Leben. Vielen, vielen Dank für diese tolle Community, die wir hier alle gemeinsam haben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Übung und sage mal hören und bitteschön.
Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe nun sanft deine Augen. Falls du es heute als unangenehm empfindest, deine Augen zu schließen, kannst du sie auch leicht öffnen und deinen Blick ruhen lassen. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte den Rhythmus der Ein- und Ausatmung. So wie Wellen des Meeres, die kommen und gehen. In dieser Meditation lade ich dich ein, dein Konkurrenzdenken loszulassen und Großzügigkeit zu kultivieren. Verbinde dich mit dem Gedanken, dass jeder von uns einen einzigartigen Platz in dieser Welt hat. Schau auf den reichen Schatz deiner Erfahrungen, deine Fähigkeiten und Fertigkeiten und die einzigartigen Rollen, die du in deinem Leben einnimmst. Du bist das Kind deiner Eltern, vielleicht selbst Mutter oder Vater oder eine Wegbegleiterin oder ein guter Freund. Keiner kann dich in dieser Rolle ersetzen. Stell dir eine große, weite Blumenwiese vor. Jede Blume hat ihren einzigartigen Platz. Gemeinsam bilden sie eine harmonische Naturlandschaft. Jede einzelne Blume trägt zu diesem wunderschönen Bild bei. Übertrage nun dieses Bild auf die Menschheit. Jeder hat hier einen ganz besonderen Platz und trägt auf eine besondere Art und Weise bei. Nimm wahr, wie mit jedem Atemzug der Druck des Konkurrenzdenkens abfällt. Du musst nun nicht mehr gegen andere kämpfen, dich behaupten. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Die Energie, die du mit dem Kämpfen verschwendet hast, kannst du nun dazu verwenden, um ins gemeinsame Mitarbeiten überzugehen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf die Erfolge von anderen Menschen und lade das Gefühl der Mitfreude ein für diese andere Person. Ihr Erfolg kann dir als Inspiration dienen. Erinnere dich daran, dass diese Person genauso hart gearbeitet hat und vielleicht auch Fehler gemacht hat. Jeder Fehler ist eine Lektion, die wir uns ersparen können, wenn wir gemeinsam lernen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Komme noch ein letztes Mal mit dem Gefühl der Leichtigkeit in Berührung. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.